NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
4. Mai 1938. Der Todestag des Publizisten Karl von Ossietzky.
Es gibt Helden der deutschen Geschichte, die von der Nachwelt besonders nachlässig, ja beinahe widerwillig gewürdigt werden. Als hätten sie sich etwas zu Schulden kommen lassen. Karl von Ossietzky ist so ein Fall. Er war einer der hellsichtigsten Journalisten der 20er Jahre. Ein unermüdlicher Pazifist, 1936 mit dem Friedensnobelpreis geehrt. Von den Nazis verhaftet und misshandelt, gehörte er zu jenen politischen KZ-Häftlingen, die unter dem Namen Moorsoldaten bekannt wurden.
Wir haben einen Kameraden gehabt, der im Moor war, Karl von Ossietzky.
August Baumgarter, einer der Moorsoldaten, empörte sich 1976 auf einer Veranstaltung über den Umgang mit dem unerschrockenen Publizisten.
Und jetzt gibt es eine hochachtbare Entscheidung der Universität in Oldenburg mit Lehrkräften und Studierenden. Die Universität wird nach Karl von Ossietzky genannt. Und jetzt das Unerhörte, dass der Staatsapparat in Niedersachsen mit Polizei einschaltet, um das zu verhindern. Also eine unglaubliche Situation.
Warum sich die Bundesrepublik Deutschland so schwer damit tat, Karl von Ossietzky zu würdigen, erläutert sein Biograf Professor Werner Bold.
Ossietzky hat ja am Ende der Weimarer Republik beide Arbeiterparteien, die Sozialdemokraten wie die Kommunisten, inständig gemahnt, sich zusammenzutun, um der faschistischen Gefahr zu begegnen, die ja beide Parteien bedrohte. Das war nun in der Zeit des Kalten Krieges mit dem herrschenden Antikommunismus irgendwie nicht mehr vereinbar und krass gesagt, der Friedensnobelpreisträger und KZ-Häftling war in dieser Zeit persona non grata.
Seit 1991 trägt die Universität Oldenburg nun aber doch seinen Namen. Ebenso wie Straßen und Schulen. Aber von herzlicher Würdigung sind die Deutschen noch weit entfernt. Denn wer den Untergang des Landes so klar vorausgesehen und vorausgesagt hat, dem wird das nicht verziehen. Der Journalist Axel Eggebrecht konnte darüber nur den Kopf schütteln.
Seit Jahr und Tag kämpfe ich gegen die Behauptung, Ossietzky und seine Zeitschrift Die Weltbühne hätten die Zerstörung der Weimarer Republik vorangetrieben. Das ist eine Verwechslung von Erdbeben und Seismograph. Der Seismograph zerstört nicht, er registriert die Zerstörung.
Karl von Ossietzky analysierte, kritisierte und warnte. Er kämpfte auf verlorenem Posten, aber er gab nicht auf. Anstatt ins Ausland zu emigrieren, wie so viele andere, blieb er in Deutschland und ließ sich 1932 für seine Überzeugungen einsperren.
Ihm wurde die Frage schon zu seiner Zeit gestellt, warum fliehst du nicht? Und da sagte er dann, dass der politische Publizist, der über die Grenze gegangen ist, bald hohl in das Land hereinspricht, aus dem er also stammt.
Der Oppositionelle, der über die Grenze gegangen ist, spricht bald hohl ins Land herein. Der politische Publizist kann auf die Dauer nicht den Zusammenhang mit dem Ganzen entbehren. Wenn man den verseuchten Geist eines Landes wirkungsvoll bekämpfen will, muss man dessen allgemeines Schicksal teilen.
Geboren wurde Karl von Ossietzky am 3. Oktober 1889 im damals ärmlichen Hamburger Gängeviertel. Niemand hätte dem unbeholfenen Jungen, einem hoffnungslosen Schulversager, zugetraut, eines Tages zu den führenden Intellektuellen seiner Zeit zu gehören.
Ossietzky stammte aus einem kleinbürgerlichen Milieu, bekam also von Haus aus keine Bildung mit, die ihm an der Schule viel geholfen hätte. Beide Eltern waren aus Oberschlesien zugezogen. Ossietzky war also Hamburger mit Migrationshintergrund, würde man heute sagen. Und da weiß man, dass das für die schulischen Leistungen nicht gerade förderlich ist.
Nach dem Tod des Vaters gab die Mutter den Sohn vorübergehend in die Obhut ihrer strengen, bigott-katholischen Schwester. Ein Freund der Familie übernahm die Kosten für die private Mittelschule, doch Karl blieb zwischen den wohlhabenden Kaufmannssöhnen immer ein Außenseiter. Auch mit mehreren Anläufen erreichte er keinen ordentlichen Schulabschluss.
Überhaupt lag ihm der schulische Drill nicht und für die Lehrer wird er, denke ich mir mal, ein Träumer und Schwärmer gewesen sein.
Seine beruflichen Aussichten waren nicht besonders groß. Ossietzky bekam 1907 eine Stelle als Hilfsschreiber beim Grundbuchamt Hamburg und konnte sich dafür noch glücklich schätzen. Im Umgang mit anderen Menschen war er äußerst unsicher. Die Schwester eines Kollegen beschrieb ihn so.
Wenn er mich sah, schlug er die Augen nieder und sprach nicht mehr. Mein Bruder entschuldigte sein Verhalten. Ihr müsst bedenken, der Mann hat kein richtiges Elternhaus kennengelernt. Eine alte Tante hat ihn erzogen.
Dass sich hinter der Fassade aus Schüchternheit und Hemmungen ein wacher Geist verbarg, der längst damit begonnen hatte, seine Umwelt scharf zu beobachten, entging den meisten Mitmenschen noch. Ossietzky begann, sich für Politik zu interessieren. Sein Stiefvater hatte ihn mit den Ideen der sozialistischen Arbeiterbewegung vertraut gemacht und er trat 1912 der Demokratischen Vereinigung bei.
Die Demokratische Vereinigung verstand sich nun als eine bürgerliche Partei und kämpfte an der Seite der Sozialdemokraten für die Demokratisierung des Kaiserreichs. Das ist, glaube ich, eine bleibende Erfahrung von ihm, dass Bürger und Arbeiter gemeinsam um die Demokratisierung kämpfen können.
Ebenfalls im Jahr 1912 wurde Karl von Ossietzky Mitglied in der Deutschen Friedensgesellschaft.
Und das geht für ihn wohl beides zusammen, Pazifismus und Demokratie, denn da hat einen ganz ausgesprochenen, innenpolitisch gewendeten Antimilitarismus. Das zeichnet den Demokraten wie den Pazifisten aus.
Karl von Ossietzky spürte, dass er etwas zu sagen hatte. Er schrieb Gedichte und kleine literarische Arbeiten, wurde aber vor allem durch seine präzise formulierten Artikel in demokratischen Zeitungen bekannt. Dort forderte er konfessionslose Schulen, kritisierte die Vergnügungssucht der Menschen und kämpfte immer wieder gegen Aufrüstung und Kriegshetze. Er stand die ersten Gerichtsprozesse durch, die seine Artikel ihm eingebracht hatten, und wurde 1916 eingezogen. Nach dem Ende des Ersten Weltkriegs hatte sich der Pazifismus noch tiefer in sein Herz gegraben als zuvor. 1919 zählte er zu den Begründern der Initiative Nie wieder Krieg. Doch Ossietzky war nicht von wilder Wut getrieben, sondern legte nüchtern klingende Analysen vor.
Der Krieg hat nicht nur blühende Fluren zerstampft, betriebsame Städte verwüstet, sondern auch Gehirne zerstört, Provinzen der Seele verarmen lassen. Wir müssen mit einer starken Neigung zu einem bewussten Passivismus rechnen. Wenn die Kanonen aufgehört haben, ihre furchtbare Sprache zu sprechen und unsere Krieger zurückkommen, dann werden ihrer viele sein, die werden diese Sprache nicht vergessen können. Und wenn man ihnen sagen wird, dass es nun ihre Pflicht sei, mitzuarbeiten am Neuaufbau, an der Neugestaltung, dann werden sie bitter fragen, wozu?
Aber wie wurde aus dem blassen, scheuen Hilfsschreiber der selbstbewusste Journalist mit spitzer Feder? Ossietzky-Biograf Werner Bold?
Ich denke, dass dieses Selbstvertrauen allmählich gewachsen ist durch die Anerkennung, die er in seinen politischen Kreisen erfahren hat. Aber an erster Stelle ist, zeitlich auch früh, denke ich, seine Frau zu nennen. Die hat ihn sehr bestärkt und sehr gefördert. Und zwar nicht in dem Sinne, dass er irgendwie Karriere machen sollte, dass er seine Talente entfalten und an den Mann bringen sollte.
Seine Frau Maud war materiell anspruchslos und gab sich mit den beengten Verhältnissen zufrieden, die Ossietzky ihr seit dem Umzug nach Berlin bieten konnte. Es war nicht leicht, als Publizist dort Fuß zu fassen, aber er glaubte fest daran, dass nicht nur für ihn persönlich eine neue Zeit anbrechen würde.
Revolution muss Reformation werden. Durchsetzung der Köpfe mit neuem Geist. Wir müssen den Menschen schaffen, dem kein Staat, keine Partei mehr befehlen darf, du sollst töten oder du sollst dich töten lassen. Wir müssen den autonomen Menschen schaffen, durch nichts gebunden als durch das Bewusstsein, dass Millionen sein Schicksal teilen.
Doch die Realität der Weimarer Republik sah anders aus. Es herrschte Revanchismus, Hass, Fanatismus, Elend. Die alten Eliten aus Militär und Politik saßen immer noch an der Macht. 1924 schrieb Ossietzky enttäuscht:
Es gibt keine Republik in Deutschland. Man spricht häufig von der Republik ohne Republikaner. Es liegt leider umgekehrt. Die Republikaner sind ohne Republik. Und es gibt keine Republik, weil es keine Linke gibt. Weil das große Moorgelände der Mitte alles aufsaugt. Weil man viel lieber ausbalanciert als kämpft.
Wenn wir heute also von einem demokratischen Staat sprechen, dann meinen wir, der ist eine Verfassung und die ist gültig und damit hat sich die Sache. Und für Ossietzky begann überhaupt erst dann die Demokratisierung. Es war die Voraussetzung geschaffen, um die Demokratisierung der Gesellschaft anzugehen und zu vollenden.
1927 übernahm Ossietzky die Leitung der kulturpolitischen Zeitschrift Die Weltbühne, zunächst gemeinsam mit Kurt Tucholsky, dann allein verantwortlich. Die 30 bis 40 Seiten starke Zeitung war von der Tendenz her linksintellektuell, und doch kamen sie alle zu Wort. Kommunisten, Liberale, Bürgerliche, Sozialisten und Anarchisten. Autoren wie Leon Feuchtwanger, Wolfgang Köppen und Hermann Kästen, Klaus Mann und Stefan Heim. Zahlreiche Prozesse wurden gegen die Weltbühne geführt.
Die Weltbühne mit einer Auflagenhöhe von knapp 15.000 Exemplaren war nun gewiss kein Meinungsführer in der Öffentlichkeit. Sie wurde in kleinen Lesezirkeln gelesen und sie wurde ganz gewiss also im Reichswehrministerium sehr intensiv und eingehend studiert. Was hatte sich für Aufgaben gestellt? Das war wohl Missstände aufzudecken. Das ging auch darum, vor Fehlentwicklungen zu warnen.
Man mag uns verurteilen. Heute, morgen, übermorgen. Wir werden es hinnehmen. Aber unser Stolz wird sein, nicht gebessert, sondern nur energischer, scharfer, dichter und zäher zu werden. Dafür sind wir Publizisten und stehen im Dienst der Öffentlichkeit,
schrieb Karl von Ossietzky 1927.
Es wird ihm immer vorgeworfen, hier die Republik schlecht zu reden und an ihrem Untergang mit seiner Kritik beizutragen. Es gibt von Tucholsky jetzt eine sehr schöne Reaktion mal auf solche Vorwürfe, die ja auch an andere Mitarbeiter der Weltbühne und Linksintellektuelle gingen. Er sagte also, wenn seine Kritik bei einem einzigen Gendarm mal ankommen würde, dann wäre er schon glücklich. Das heißt also, diese Leute hatten gar nicht den Einfluss, um hier also politisch im großen Maße wirken zu können.
1931 kam es schließlich zu dem Prozess, der Ossietzkys Lebensweg abknicken sollte.
Ossietzky wurde wegen Landesverrats angeklagt und verurteilt aufgrund eines Spionagegesetzes. Die Spionage bestand darin, dass er als Redakteur einen Artikel veröffentlicht hatte von einem anderen Verfasser, der andeutete, dass die Reichswehr in der Luftfahrt Aufrüstungen betrieb und das war nach dem Versailler Vertrag verboten.
Der Artikel kritisierte unter dem Titel »Windiges aus der deutschen Luftfahrt« die Verschwendung von Steuergeldern für Rüstungsprojekte. Konkret ging es um den Bau von Militärflugzeugen. Details über diese Vorgänge waren jedoch schon Jahre zuvor in der ausländischen Presse oder in Fachkreisen öffentlich diskutiert worden.
Für Ossietzky kam aber nur noch hinzu, dass das Parlament vom Militär hintergangen wurde. Denn das Parlament stimmte über einen Haushalt ab, in dem Posten fingiert waren, über deren Verwendungszweck sie getäuscht wurden.
Unter Hochrufen und begleitet von einer Schar prominenter Berliner Intellektueller trat Ossietzky am 10. Mai 1932 seine Haft im Gefängnis Tegel an.
Ich gehe nicht aus Gründen der Loyalität ins Gefängnis, sondern weil ich als Eingesperrter am unbequemsten bin.
Im Dezember 1932 wurde Ossietzky vorzeitig entlassen und nahm seine Arbeit bei der Weltbühne wieder auf. Dass er unter den Nazis nicht lange würde weiter schreiben können, war klar. Ein Kollege sprach ihn Ende Februar 1933 an.
Warum sind Sie noch hier? Sie sind einer der Ersten, die man abholen wird. Wir brauchen Sie, aber nicht als Märtyrer.
Doch Ossietzky hatte zu lange gezögert. Nur einen Monat, nachdem Hitler an der Macht war, wurde er verhaftet und ins KZ Sonnenburg gebracht, von dort ins Moor-KZ Esterwegen im Emsland. Es folgten Zwangsarbeit, Folter und Misshandlung. Als man ihm 1936 den Friedensnobelpreis zusprach, verlegten die Nazis den halbtoten Ossietzky ins Krankenhaus, behielten ihn jedoch unter Bewachung und ließen ihn nicht nach Oslo reisen. Am 4. Mai 1938 starb Karl von Ossietzky im Alter von 48 Jahren. Die Gestapo ließ seinen Leichnam verbrennen und namenlos beisetzen. Doch die Welt hat Ossietzky nicht vergessen. Heinrich Mann schrieb nach der Verleihung des Nobelpreises:
Ossietzky, der nicht mehr schreiben und sprechen konnte, ist in seinen Ketten dem hohen Glücksfall begegnet, dass einen Augenblick das Weltgewissen aufstand. Und der Name, den es sprach, war seiner.
Im Zeitzeichen erinnerte Maren Gottschalk an Karl von Ossietzky, der heute vor 75 Jahren gestorben ist. Redaktion Hildegard Schulte.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.